90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und heute zu Gast im Rahmen unseres Schwerpunkts zum Schiedsrichterwesen ist Alex Feuerherd von Colinas Erben. Hallo Alex.
Hallo Georg, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir danken sehr, weil wir bekommen so einen Blick von außen auch, vor allem wie es in Deutschland war und ist. Euch braucht man ja eigentlich dann auch gar nicht mehr vorstellen. Ihr schreibt Kolumnen, ihr schreibt immer wieder darüber, wo ihr aber derzeit nicht schreibt. Und das ist eigentlich schon noch im Thema drinnen, ist derzeit auf Twitter. Ihr habt euch zurückgezogen. Warum?
Nein, wir sind ja ein bisschen sowas wie das Ventil für unzufriedene Fußballfans. Mit den Entscheidungen der Schiedsrichter und auch der Videoassistenten waren da eigentlich immer sehr aktiv auf Twitter mit einer, ja, denke ich, recht großen Community von über 50.000 Nutzerinnen und Nutzern. Und wir kriegen, glaube ich, so ein bisschen ab, wofür andere nicht so richtig greifbar sind. Das ist zumindest unser Eindruck, dass wir gerne mal dafür in die Mangel genommen werden, was Schiedsrichter vermeintlich oder auch tatsächlich verbocken oder der Videoassistent. Und zuletzt haben die, ja, Beschimpfungen, Beleidigungen, Schmähungen und was dergleichen mehr ist, doch ein bisschen Überhand genommen. Vor allen Dingen am letzten Spieltag war es eigentlich dann eigentlich über die Grenze des Erträglichen hinaus, muss ich sagen. Denn bei aller Professionalität, mit der man sowas dann auch ignorieren sollte, auf eine Art, ignorieren jedenfalls, was Bemerkungen betrifft, die deutlich oberhalb dessen sind, was man so akzeptieren könnte. Bei aller Professionalität ist es dann immer noch so, dass man sagt, was wir gesagt haben, wir brauchen da zumindest jetzt erstmal eine Pause, bis sich die Gemüter so ein bisschen wieder beruhigt haben, bis wir auch nochmal durchatmen können. Also wir werden uns sicher irgendwann in den nächsten Wochen überlegen, ob wir weitermachen, wenn ja und unter welchen Voraussetzungen. Aber zumindest für den Moment sind wir mal nicht auf Twitter, denn das war zuletzt wirklich kein Spaß mehr und hat eigentlich, wie gesagt, die Grenze dessen überschritten, was für uns noch zu ertragen war.
Wenn man es zynisch und oder sarkastisch formulieren will, früher gab es ja die Befürchtung, dass mit der Einführung des Videoassistenten die typischen Stammtischdiskussionen aufhören. Dem ist nicht der Fall. Habt ihr den Eindruck, dass es, also zumindest habe ich den Eindruck in Österreich, dass der VAR nicht unbedingt viel Last von den Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen genommen hat, oder?
Also zunächst mal die Frage, ob es dann weniger Emotionen gibt oder besser gesagt, ob es dann weniger Diskussionen gibt, die kann man natürlich klar verneinen. Da muss ich mich auch selber korrigieren, denn ich habe am Anfang auch gedacht, naja, wenn der jetzt kommt, dann werden wir nicht mehr viel über Fehlentscheidungen sprechen müssen. Heute schmunzelt man drüber, weil man weiß, das ist so nicht gekommen. Aber das war tatsächlich mal so eine Option, die auch mit einem Versprechen einherging. Diejenigen, die es verantwortet haben, die gesagt haben, jetzt wird alles deutlich besser, wir werden kaum noch über Fehler sprechen müssen. Das ist so nicht passiert. Was das Thema Last von den Schiedsrichtern neben betrifft, ist es, glaube ich, in gewisser Weise ambivalent. Auf der einen Seite, wenn ich mit Schiedsrichtern spreche aus der deutschen Bundesliga, sagen die schon, das nimmt in gewisser Weise natürlich eine Last von uns, denn anders als es die Diskussion manchmal suggeriert, es ist tatsächlich so, dass natürlich die große Mehrheit der klaren Fehlentscheidungen rausgefiltert wird. Die meisten sind sogar relativ unstrittig und deswegen wird nicht viel darüber gesprochen. Diskutiert wird über Fehler, die auch zustande kommen, mit Beteiligung der Videoassistenten oder vielleicht nicht korrigiert werden durch nur einen Eingriff der Videoassistenten. Zum einen wird über solche Sachen natürlich jetzt diskutiert. Das ist eine Minderzahl, das muss man schon auch sagen. Wie gesagt, die meisten Fehler werden schon rausgefiltert. Insofern entlastet er die Schiedsrichter auch. Ich will an der Stelle nur sagen, stellen wir uns einfach mal vor, es gäbe den Videoassistenten jetzt nicht, dann wären die ganzen Fehler in der Diskussion, die jetzt tatsächlich rausgefiltert werden, beim Abseits beispielsweise oder auch wirklich bei glasklaren Strafstoß-, Nicht-Strafstoß-Entscheidungen oder Handspiel-, Kein-Handspiel-Entscheidungen im Strafraum oder Toren, dann würde das jetzt natürlich alles nochmal zur Diskussion führen, die wir jetzt an der Stelle gar nicht mehr haben. In den Fällen, wo es unklar ist, wären die Diskussionen wahrscheinlich weniger. Das ist so ein bisschen das Kuriosum daran. Also in gewisser Weise nimmt der Videoassistent schon die Last von den Schiedsrichtern. Auf der anderen Seite hat sich die gesamte Diskussion, das ist schon auch mein Eindruck aus Deutschland und nicht nur aus Deutschland, dahingehend verlagert, dass jetzt weniger der Schiedsrichter im Mittelpunkt steht nach gewissen Entscheidungen, sondern dass dann immer, dass ganz oft gefragt wird, was war eigentlich mit dem Videoassistenten? Warum hat er da nicht eingegriffen? Oder auch, warum hat er eigentlich eingegriffen? Es war doch gar kein klarer und offensichtlicher Fehler. Also das ist jetzt das merken wir auch, wenn wir unsere Kolumnen schreiben. Das ist eigentlich immer im Mittelpunkt. Es geht viel, viel seltener um die Gesamtleistung des Schiedsrichters, vielleicht auch um Fehler, die er persönlich auf den Platz macht, sondern es geht viel, viel stärker um den Videoassistenten. Da muss man schon sagen, dafür, dass er eigentlich nur, wie das unter Schiedsrichtern heißt, eine Art Airbag sein soll, wird eigentlich zu viel über ihn gesprochen und das gilt nicht nur für die deutsche Bundesliga.
Ja, das wollen wir uns jetzt eben in den nächsten Minuten einfach auch mal im Detail anschauen. Was ich jetzt so nicht gefunden habe, es ist schwer zu quantifizieren, welchen Effekt der Videoschiedsrichter hat. Euer Namensgeber, Pierluigi Collina, hat nach der WM 2018 schon gesagt, also die Quote ist angestiegen an richtigen Entscheidungen. Wir erinnern uns beispielsweise auch zurück an dieses Handstor von Thierry Henry, damals gegen Irland. Das würde heute in der Form nicht mehr passieren. Wir haben schon die nächste Stufe vor uns, das automatische Abseits. Mein persönlicher Eindruck, bevor wir jetzt reingehen, ist, überall wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Aber ich würde sagen, es macht den Fußball fairer, aber man kann eigentlich alles überprüfen. So, und jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Jetzt haben wir das in Österreich seit einiger Zeit. Da gibt es dann in Wien Meidling. Das Zimmer in Deutschland ist ja in Köln. Ja, wenn du jetzt zurückdenkst, das sind ja mittlerweile eigentlich schon 5 Jahre. Wie ist der VAR angenommen worden? Also große Erwartungen, teilweise enttäuscht, oder?
Ja, die Erwartungen sind vielfach enttäuscht worden, glaube ich. Zumindest sieht das Publikum so. Es ist immer schwierig, wenn man über das Thema spricht, wirklich unaufgeregt zu bleiben, denn es gibt verschiedene Perspektiven. Und eine sehr wesentliche ist natürlich die der Fans, insbesondere im Stadion, aber auch vor den Fernsehschirmen. Ich glaube, diese überbordende Erwartung ist tatsächlich auch begünstigt worden durch die Verantwortlichen, die ihrerseits dieses für mich viel zu große Wort Gerechtigkeit in den Mund genommen haben. Du hast gerade von Fairness gesprochen, das finde ich viel, viel besser und viel, viel treffender. Ehrlich gesagt, kürzlich schrieb jemand auf Twitter, ein Nutzer mit dem Namen Sternburg oder mit dem Nick Sternburg, sagte, das führt zu mehr Korrektheit in der Spielleitung. Das, fand ich, hat es eigentlich getroffen. Die Zahl, also die, wenn man sich die nackten Zahlen betrachtet, du hast gerade Pierluigi Collina erwähnt, da sind wir inzwischen, ich glaube, bei einer Trefferquote, was die Entscheidung betrifft, von 97% oder 98% richtigen Entscheidungen. Auch wenn man immer sagen muss, natürlich bleibt trotzdem vieles im Rahmen des Ermessensspielraums. Also wir werden da sicherlich auch Entscheidungen haben, bei denen du vielleicht sagst, das ist jetzt korrekt entschieden worden und ich sag falsch oder umgekehrt. Das ist, glaube ich, normal. Aber diese überbordenden Erwartungen sind, glaube ich, von den Verantwortlichen auch selbst noch mit geschürt worden. Das ist ein großes Wort, Gerechtigkeit. Das kann man so letztlich nicht einlösen. Und die Probleme, die es dabei gibt, die betreffen zum einen das, was im Stadion erlebt wird. Also viele Fans beschweren sich für mich auch nachvollziehbarerweise darüber, dass ihr Torjubel unter Vorbehalt gestellt wird. Das stimmt ja auch, denn früher hat man zum Schiedsrichter geguckt und zum Schiedsrichterassistenten. Und heute muss man warten, ob nicht doch noch irgendwas passiert. Und da passiert ist im Vorfeld der Torerzielung, was man vielleicht als Zuschauer oder Zuschauerin gar nicht wahrgenommen hat. Und dann wird das Tor vielleicht aberkannt. Dann beschweren sich die Leute, auch das nachvollziehbarerweise, dass sie im Stadion nicht so richtig mitkriegen. Was wird da eigentlich geprüft? Ja, jetzt guckt er sich das auf dem Monitor an. Okay, da sehen wir so ein paar Satzfetzen, Satzbausteine auf der Videotafel, auf der Videoleinwand. Aber irgendwie kriegen wir das gar nicht so richtig mit. Das ist im Fernsehen ja ein bisschen anders. Kann ich nachvollziehen. Die Vereine haben natürlich gesagt, wir wollen, dass die Zahl der Fehlentscheidungen reduziert wird. Warum wollten sie das? Und jetzt wird es ein bisschen, sagen wir mal, betriebswirtschaftlich kühl. Die Vereine sind natürlich Unternehmen und sagen, wir hätten gerne Risikominimierungen. Eins der größten Risiken sind der Schiedsrichter und seine falschen Entscheidungen. Diese Risikoreduzierung zumindest haben sie tatsächlich bekommen. Aber um den Preis einer nicht enden wollenden Diskussion, die damit zu tun hat, dass Fußball ein Regelwerk hat mit sehr, sehr vielen Ermessensspielräumen und dass es längst nicht immer so leicht ist. Und das merkt man, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, dass es längst nicht immer so einfach ist, genau die Grenze zu ziehen, ab wann ist eine Entscheidung denn so klar und so offensichtlich falsch, dass sie unter keinen Umständen mehr Bestand behalten darf. Und wann sagt man, boah, das ist jetzt, boah, also mit viel gutem Willen, ja, geht's noch, boah, braucht man nicht einzugreifen, aber eigentlich wäre was anderes besser. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme, eigentlich das Regelwerk mit seinen vielen Ermessensspielräumen selbst. Womit ich nichts gegen Ermessensspielräume gesagt haben will, macht es aber für den Videoassistenten schwerer.
Ja, man muss es ja, glaube ich, auch aufdrösen. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit Mario Sonnleitner, in Österreich ein sehr anerkannter oder sehr bekannter Abwehrspieler, der früher bei Rapid Wien gespielt hat. Mittlerweile im Herbst seiner Karriere ist, der hat mir in einem Interview mal gesagt, ich habe es nicht mehr ganz nachvollziehen können, welches Spiel, aber ich glaube, es war gegen Tschechien hat er gespielt und ich glaube, die Spielleitung war von einem Engländer und der hat gesagt, ja, bei uns in der österreichischen Bundesliga wird viel abgepfiffen und ja, ein Engländer in Tschechien dann wahrscheinlich nicht so sehr. Vielleicht ist auch mit ein Problem der Punkt, dass Fußball halt einfach, so wie es in der Theorie heißt, ein Low-Score-Game ist, wo natürlich Einzelheiten entscheiden, während dort, wo wir den VAR herkennen, die NFL hat hohe Scores, kann man darüber diskutieren, ob es Low oder High Score ist, aber dass die ein American Football Spiel ist halt nicht so dynamisch. Da ist man es einfach gewohnt, dass schon die Yellow Flag geworfen wird. Das ist wahrscheinlich auch ein kleines Problem, dass man da die Dynamik nicht so ganz mitbedacht hat. Aber man wird wohl damit leben müssen, weil in Österreich haben wir diese Tabellenteilung nach 22 Runden. Das heißt, da minimierst du die Chance, bei 5 Europacup-Startplätzen, bei 12 Startern mit ein paar Fehlentscheidungen schon von Anfang an. Das ist natürlich bei einem klassischen Double Round Robin, jeder gegen jeden, einmal heim, einmal auswärts, ein bisschen anders in Deutschland, oder?
Ja, das ist sicherlich auch so. Und was so den Vergleich mit anderen Sportarten betrifft, also es gibt immer wieder Punkte, bei denen ich denke, das könnte eine Diskussion wert sein. Nehmen wir beispielsweise mal die vielfach erhobene Forderung, zumindest von Fanseite, vielleicht auch eine Challenge einzuführen. Das heißt, dass es nicht mehr der Schiedsrichter selbst ist, beziehungsweise sein Videoassistent, die darüber entscheiden, wann wird eingegriffen, sondern dass es die Mannschaften selbst sind, vielleicht der Trainer oder ein anderer Verantwortlicher, die dann sagen können, wir hätten gerne, dass diese Entscheidung überprüft wird. Das behebt das Problem der Eingriffsschwelle, der sogenannten Eingriffsschwelle augenblicklich, natürlich, weil dann wird das geprüft, was die Mannschaften gerne hätten, nach einem wie auch immer gearteten Modus, einmal pro Halbzeit, und man behält das Recht, wenn die Entscheidung korrigiert wird, wie auch immer, darüber könnte man ja sprechen. Bringt sicherlich aber andere Probleme dann mit sich, taktische Nutzung vielleicht zum Spielende hin oder was auch immer. Also so richtig optimal ist, glaube ich, kein Vorschlag davon, aber sicherlich was, worüber man sprechen könnte. Gleichzeitig ist Fußball einfach eine andere Sportart. Im Football ist es so, dass das Spiel ohnehin ständig unterbrochen. Das ist normal, das sind alle gewöhnt, da greift man nicht großartig damit ein. Fußball wäre es, glaube ich, dann doch nochmal anders, was ja viele auch stört. Und gleichzeitig natürlich ist es so, wenn das eine Sportart ist, in der sagen wir mal, relativ wenig Tore fallen, du hast es schon gesagt, dann hat jede Entscheidung natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Gewicht. Und natürlich prägt das auch die Diskussion, wirkt sich auf die Diskussionen aus. Und dann kommt es natürlich auch nochmal darauf an, wie viele Spiele hat man in der Saison, kann sich das ausgleichen. Also das spielt alles eine Rolle. Und die Tatsache, weil du vorhin auch schon die Weltmeisterschaft und Colina angesprochen hast, dass bei der WM, wo ja eigentlich jedes Spiel wirklich entscheidend ist, auch schon in der Vorrundengrunde genommen, dass man das da vielfach so empfindet, das war zumindest mein Eindruck und es ist auch oft gesagt worden, dass da alles besser gelaufen ist, hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, dass das Personal dort auch nochmal besser ist. Das sind wirklich die Spitzenkräfte. Es sind mehr Assistant, Video Assistant Referees dabei. Es geht alles ein bisschen schneller. Und gleichzeitig ist man auch in viele Spiele emotional dann doch nicht so stark involviert. Das heißt, man guckt sich das Ganze gelassener an und sagt vielleicht mal bei einem Eingriff oder einem Nicht-Eingriff, ja, das kann man jetzt schon so machen. Machen sie doch eigentlich ganz gut. Hohe Eingriffsschwelle, läuft alles. Aber wehe, der eigene Lieblingsverein oder in dem Fall dann das Land, zu dem man hält, ist davon betroffen, dann ist die Diskussion sofort wieder eine andere.
Ja, und das ist nun einmal so. Es geht halt in einer Liga, sagt man früher immer, es gleicht sich viel aus. Das ist natürlich bei Turnierformen auch im Europacup so, wenn ich sechs Spiele habe mit eben drei anderen Mannschaften, dann kann es schon auch etwas krasser sein, wobei ich bin da mittlerweile schon so lange mit dabei, wahrscheinlich wirst du das auch so ähnlich sehen. Also vollkommen unverdient oder wegen sowas, das sind wenige Punkte, dass dann einer wirklich sagt, okay, wegen dieser einen VAR-Entscheidung kann ich nicht Europacup spielen, wegen dieser einen VAR-Entscheidung. Also man es gibt ja immer einen Spielfilm. Ein legendärer österreichischer Schiedsrichter hat einmal in einem Interview gesagt, ich kann ja nach dem Spiel, wenn ich einen Fehler gemacht habe, auch nicht zum Stürmer hingehen und sagen, du hast nach 3 Metern das Tor nicht getroffen, du bist schuld, oder?
Nee, das kann man nicht machen, wo man sich das als Schiedsrichter manchmal wahrscheinlich wünschen würde, das zu können. Klar, aber sicher, das ist gehört zur Problematik dazu und sicherlich spielt auch eine Rolle, das höre und lese ich jetzt ziemlich häufig, spielt sicherlich auch eine Rolle, dass man sagen kann, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin hat auf dem Platz nur eine Perspektive und keine Möglichkeit der Zeitlupe. Das heißt, wenn da ein Fehler passiert, ist das irgendwo noch verzeihlich. Aber dem Videoassistenten verzeihen wir es nicht, wenn er die Gelegenheit mit den vielen Kameras nicht so nutzt, wie wir uns das vielleicht auch subjektiv dann in dem Moment vorstellen und irgendetwas übersieht, nicht feststellt, eingreift oder nicht eingreift. Also irgendwie aus Sicht der betreffenden Fans, Beobachter, wie auch immer, etwas, also falschen Input gibt, sagen wir das mal so. Oder verkürzt gesagt, dem Schiedsrichter verzeiht man Fehler, so lese ich jetzt oft, eher als in Spielen mit Beteiligung des Videoassistenten. Das finde ich auf der einen Seite logisch, klar, weil man sagt, der hat schon noch ein bisschen Zeit, auch wenn er unter Druck stehen mag, schon noch ein bisschen Zeit, sich das alles nochmal anzuschauen. Und dann kann es nicht sein, also denke, viele Leute meinen auch, wir sitzen auf dem Sofa und sehen das doch im Fernsehen auch. Wieso kann der das nicht irgendwie auch sehen? Teilweise ist die Prozesshaftigkeit noch einfach mal eine andere und natürlich hat man Verantwortung für die Entscheidung. Ja. Auf dem Sofa lässt sich mit Ruhepuls 60 leicht sagen. Das ist ein klarer Fehler, da muss er jetzt eingreifen. Wenn man da in der Stube sitzt und schaut sich das an und hat eine Verantwortung für die Entscheidungsfindung, sieht es möglicherweise nochmal anders aus. Und manchmal bekommen gewisse Entscheidungen und auch hinterher erst einen Spin, auch durch mediale Reaktionen oder Reaktionen der die sich, so kurios das klingt, in dem Moment, in dem das entschieden wird, noch gar nicht abgezeichnet hat. Ich habe mit vielen Videoassistenten noch gesprochen, die gesagt haben, wir haben so oft schon Entscheidungen gehabt, wo wir hinterher verwundert waren, was das für einen Aufriss gegeben hat, auch in den Medien oder bei den Clubs. Aber umgekehrt hatten wir auch schon Situationen, in denen wir gesagt haben, oh weia, das gibt wahrscheinlich Ärger, weil wir jetzt nicht eingegriffen haben. Und dann kam eigentlich gar nichts. Hängt auch immer davon ab, natürlich, wie so ein Spiel ausgeht, klar. Aber in verzeiht man es letzten Endes weniger. Aber es ist natürlich trotzdem so, wie du sagst, wo Menschen über irgendetwas richten müssen, wo sie interpretieren müssen. Viele der Entscheidungen, bei denen es dann darum geht, dass sie überprüft werden, sind dann immer auch noch Ermessensentscheidungen. Man sagt, ja, ich habe jetzt den Kontakt gesehen im Strafraum, aber ist dieser Kontakt noch wirklich ursächlich? Ist er ausschlaggebend dafür, dass der Stürmer da gefallen ist oder den Ball verloren hat oder was auch immer? Da sagen die einen, ja, ist es, ganz klarer Fehler. Und andere sagen, boah, der geht schon auch freiwillig runter, muss man nicht zwingend eingreifen. Und deswegen ist es auch schwierig, damit alle zufriedenzustellen. Und deswegen verhärtet die Diskussion auch so schnell.
Ja, das ist jetzt mein übernächster Punkt, nämlich du hast jetzt eben noch die Medien angesprochen. Wir haben in Österreich ein paar langjährige Bundesliga-Trainer, die sehr schnell waren, den Schiedsrichter zu beschuldigen, wenn sie verloren haben. Mittlerweile ist es der VAR, diese Beobachtung teile ich. Wir sagen als 90minuten.at, weil wir uns durchaus auch als kritisches Medium verstehen und weil es meistens dann ja nicht an dieser einen VAR-Entscheidung oder früher an der einen Schiedsrichterentscheidung gelegen ist, dass ich ein Spiel verloren habe. Ja. Wir versuchen das teilweise schon gar nicht mehr zu thematisieren. Also wenn sich irgendein Trainer nachher hinstellt, ah, der Schiedsrichter ist schuld oder ah, der VAR ist schuld. Jetzt muss man ja ganz krass sagen, das ist ja alles Unterhaltungsbusiness. Müssten da vielleicht nicht auch die Verbände, die Ligen, beziehungsweise wie man neudeutsch sagt, alle Stakeholder, auch zu einem Trainer, der keinen Ruhepuls 60 hat, wenn er in der 90. Minute wegen eines Elfers, den er nicht so gesehen hat, verloren hat, hingehen und sagen, Junge, lass das auf die Schiedsrichter hinzuhauen. Du hattest 90 Minuten Zeit davor, mit deiner Mannschaft ein Tor zu erzielen. Ist natürlich alles nicht so einfach, aber spielt auch der mediale Umgang mit diesen Entscheidungen eine Rolle? Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Sky-Reporter hingehe und sage, warum haben sie verloren? Oder ich darauf wette, dass der Trainer jetzt gleich auszuckt, wenn ich sage, was halten Sie von dieser Entscheidung in der 90. Minute? Also das ist ja auch ein medialer Umgang von allen Seiten, dass ich das auch hochkoche, oder?
Ja, das spielt natürlich eine Rolle, selbstverständlich. Und das gehört zu dem medialen Business natürlich auch dazu. Du sprichst ja im Prinzip so ein bisschen die Fehlerkultur an, die Fehlertoleranz. Das entgegne ich auch gerade vielen Leuten, die sagen, ja, da müsste man doch viel eher wieder die Entscheidung der Schiedsrichter akzeptieren. Dann bräuchten wir vielleicht auch den Videoassistenten gar nicht. Dann würde ich sagen, dann schaut euch nochmal die Diskussionen an, wie sie vor der Einführung in Deutschland 2017 waren. Da hieß es, alle im Stadion können sehen, wenn die Entscheidung falsch war, nur der Schiedsrichter nicht, das müssen wir ändern. Also das darf man auch nicht vergessen. Das Kurzzeitgedächtnis der Leute ist manchmal auch ein bisschen dürftig ausgeprägt. Also da hatten wir schon eine andere Diskussion. Auf der anderen Seite, klar, ist es medial längst, sagen wir mal, üblich, dass das thematisiert wird, dass auch die Trainer darauf angesprochen werden. Das bringt eine gute Quote, das spielt natürlich eine Rolle. Man könnte auch sagen, es ist natürlich auch einfach, Medien haben auch insofern natürlich schon überhaupt zu dieser ganzen Institution VAR beigetragen, indem sie die technischen Möglichkeiten im Stadion verbessert haben. Ich meine, wie viele Kameras hatten wir, sagen wir mal, in den 80er Jahren oder vielleicht auch noch in den 90ern teilweise? Ich weiß es gar nicht mehr. Vier, vielleicht sechs.
Ja.
Ne? Damit kann man, so viele Situationen kann man gar nicht zweifelsfrei auflösen. Dann bleibt es halt so bestehen, wie es nun mal ist. Wie heute beim Amateurfußball guckt man sich's an und sieht irgendwas auf der abgewandten Seite. Wenn da irgendeiner fällt, das weiß man nicht genau. Dann thematisiert man es auch nicht. Irgendwann kam die virtuelle Abseitslinie des Fernsehens, die auch suggerieren sollte, wir können das jetzt hier ganz klar messen. Die war zwar in aller Regel nicht so hundertprozentig genau gezogen, keine kalibrierten Linien und was dergleichen mehr ist, aber hat auch signalisiert oder suggeriert, das ist jetzt auch messbar. Das heißt, mit unserer ganzen Technik können wir Entscheidungen viel klarer auflösen. Natürlich haben diese technischen Möglichkeiten dazu geführt, dass der Videoassistent eingeführt worden ist. Und ich bin mir auch sehr sicher, der wird auch bleiben. Er wird ja in immer mehr Wettbewerben und Ligen eingeführt. Es ist ja nicht so, dass es Ligen gibt, die sagen, wir schaffen den jetzt wieder ab. Also ging es darum, ihn zu verbessern. Das kann man zum einen tun, also durch eine verbesserte Fehlerkultur, das sehe ich auch so. Da können alle Beteiligten ganz gut mal runterkommen. Zum anderen aber natürlich auch, das muss man schon auch sagen, denke ich, durch eine verbesserte Transparenz. In Deutschland gibt es gerade die Diskussion, zeigen wir die Bilder im Stadion auf den Videoleinwänden beispielsweise. Es gibt Forderungen danach, dass die Schiedsrichter dann auch in einer kurzen Ansage wie im Football das kurz erklären sollen, was da geprüft worden ist und was entschieden worden ist, dass es vielleicht im Nachgang des Spieltags veröffentlicht wird, was den Funkverkehr betrifft. Es gibt Ligen, die machen das schon, USA zum Beispiel, Niederlande, in England ist es eigentlich auch beschlossen worden, so Auszüge des Funkverkehrs online zu stellen. Das ist bislang nicht dazu gekommen. Also da irgendwie die Transparenz so ein bisschen zu verbessern, um für mehr Akzeptanz zu sorgen, was sicherlich grundsätzlich eine gute Idee ist. Aber die Kernproblematik beseitigt das natürlich nicht.
Gehen wir einen Schritt zurück. Sind die aus eurer Sicht mit der Erfahrung von 5 Jahren VAR in Deutschland, mit der Arbeit damit, aus Gesprächen mit den Schiedsrichtern, sind die Situationen, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass es den Fans nicht ganz klar ist, aber vielleicht liegt das in Österreich daran, dass man sich damit nicht auseinandersetzt manchmal, sind diese Situationen, wo der VAR tätig wird oder befragt werden kann, sind die aus Schiedsrichtersicht ausreichend? Weil ich kann mich jetzt in dieser Saison an einige Situationen in Österreich erinnern, wo es dann zum Beispiel nachher im Nachhinein im Sinne der Transparenz geheißen hat, naja, war vielleicht jetzt kein Foul, andererseits war es auch keine klare Fehlentscheidung. Also sind da diese Regeln eng genug, weil wir wissen ja, dass die Fußballregeln eben, wie schon vorhin angesprochen, einen großen Interpretationsspielraum haben.
Das ist schwierig zu beantworten. Also ich kann da auch nicht für alle Schiedsrichter sprechen. Ich habe mit einigen gesprochen und gefragt, kann man eigentlich im Regelwerk irgendwas lösen? Also Transparenz ist die eine Seite, muss man vielleicht im Regelwerk selbst ansetzen. Eine Challenge hätte natürlich immerhin den Vorteil, dass selbst eine Ermessensentscheidung überprüft werden könnte. Dann müsste man aber auch akzeptieren, dass der Schiedsrichter gegebenenfalls im Rahmen seines Ermessens anders entscheidet, als die betreffende Mannschaft das in dem Moment gerne hätte. Also wir unterscheiden ja letztlich zwischen den sogenannten faktischen Entscheidungen, also Abseitsstellung, ja, nein, Ball innerhalb, außerhalb, Foul innerhalb, außerhalb des Strafraums. Sowas ist messbar. Lassen wir mal die Messungenauigkeiten außen vor. Mhm. Und das ist auch relativ wenig kontrovers, wenn man mal davon absieht, dass es Leute gibt, die sagen, ja, mit den Kameras kann man gar nicht so genau das Abseits erfassen. Lass ich mal außen vor, aber das sind grundsätzlich messbare Entscheidungen, die es relativ wenig Diskussionen gibt. Mhm. Der andere Bereich sind die sogenannten subjektiven Entscheidungen. Also Zweikampf, Foul, ja, nein, Handspiel, strafbar, ja, nein. Da wird es immer diesen Ermessensspielraum geben und das liegt natürlich am Regelwerk dann auch selbst, das kritisiere ich gar nicht an der Stelle, aber da wird es dann immer schwierig sein, denke ich, festzulegen, was ist jetzt wirklich klar und offensichtlich falsch oder wann liegt ein sogenannter schwerwiegender, übersehener Vorfall vor. Weiß nicht, ob man das vom Regelwerk anders lösen könnte und der Ansatz zu sagen, gut, dann prüfen wir nur noch Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Das wird niemand machen, dafür lohnt sich der ganze Aufwand nicht. Dafür ist das Ganze auch bei Lichte betrachtet viel zu teuer. Das wird nicht passieren und da würden die Diskussionen auch nicht abebben. Da tue ich mich aber sehr schwer damit, ehrlich gesagt, da zu einer Lösung zu kommen, die dann alle zufriedenstellen würden. Es sei denn, man sagt, ja gut, der geht halt bei jeder Strafstoßentscheidung nochmal raus, aber dann eben auch, wenn einer fällt und es nicht ganz klar ist, es gibt keinen Elfmeter, dann müsste er auch nochmal raus. Also die Zahl der Überprüfung würde natürlich exorbitant steigen. Ich glaube, das würde viele auch nicht so zufriedenstellen. Und abschließend vielleicht, also ich verfolge die Diskussionen eigentlich sehr intensiv. Und im Wesentlichen gibt es zwei Lager. Das eine Lager sagt, der geht noch viel zu selten raus. Der müsste viel öfter noch überprüfen. Dann werden auch noch mehr Fehler verhindert. Und er kann sich alles nochmal in Ruhe anschauen. Und es gibt die anderen, die sagen, nee, das ist viel zu häufig. Der muss seltener eingreifen. Die Eingreifschwelle muss ganz, ganz hoch sein. Nur bei wirklich klaren und offensichtlichen Fehlern, was auch immer das dann jetzt genau ist. So die beiden Lager haben wir so im Wesentlichen. Und ich will nicht sagen, dass sie sich unversöhnlich gegenüberstehen, aber ich glaube, es ist schwierig, zwischen den beiden wirklich zu vermitteln.
Ja, wir hätten dann noch zwei Themen, die ich gerne ansprechen wollen würde. Und zwar eine Sache, an der nämlich tatsächlich aktiv herumgedoktert wird, wenn man das so sagen kann, ist die Thematik Handspiel. Das ist etwas, der Doktor, das IFAB, glaube ich, seit Jahrzehnten herum. Ich könnte es derzeit nicht einmal zitieren. Fernsehreporter sagen dann manchmal, das war jetzt kein absichtliches Handspiel. Absichtliches Handspiel steht schon lange nicht mehr drinnen. Bei VAR, ja, wenn der Schiedsrichter sehr Englisch spielen lässt, dann ist natürlich ein Kontakt im Strafraum keine Elfmeter. Wenn er sehr, man sagt immer kleinlich, aber wenn er sehr körperlos pfeifen lässt, dann ist natürlich vielleicht derselbe Kontakt im Kontext desselben Spiels ein Elfmeter. Vielleicht ist ein Foul in der 10. Minute noch nicht gelb, dasselbe Foul in der 80. schon gelb. Also das verstehen ja viele Fans. Aber ich habe so das Gefühl, diese Handspielthematik, die bekommt man nicht in den Griff, weil derzeit kann der Ball schon oft an die Hand und es ist kein Elfmeter. Gibt es da eine Lösung? Gibt es da irgendwas, was Schiedsrichter, was man aus Fairness und Professionalitätsgründen irgendwie anführen könnte, dass man einfach sagt, okay, immer wenn der Ball an der Hand ist, ist es Elfmeter, hatten wir eine Zeit lang und dann, was weiß ich, springt einem der Ball irgendwie blöd über drei Ecken, pingpongmäßig an die Hand, man kann nichts dafür, man kann sich die Hand nicht abschneiden. Ich höre auf zu reden. Was soll man mit dem Handspiel machen?
Ich glaube, die Grundproblematik besteht tatsächlich daran, dass der Ansatz immer war, wir wollen nicht jedes Handspiel bestrafen, sondern nur die Handspiele, die unter einer gewissen Voraussetzung stattgefunden haben, die in der Sportart Fußball dann nichts zu suchen haben und bestraft werden müssen. Und man tut sich halt wahnsinnig schwer damit, beispielsweise bei der Absicht klar festzulegen, wann ist die denn eigentlich gegeben? Man kann den Spieler ja nicht in die Köpfe schauen. Vergrößerung der Körperfläche, unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Was ist das? Ab wann tritt die ein? Ich habe mal vor Jahren in einem Artikel für den Spiegel in Deutschland einen Vorschlag gemacht, dass man vielleicht anders denken müsste an der Stelle. Also, wenn man den Graubereich reduzieren will, dann müsste man vielleicht dazu übergehen zu sagen, dann müssen wir tatsächlich jedes einzelne Handspiel, jeden einzelnen Kontakt mit der Hand ahnden, egal ob absichtlich oder vergrößert oder nicht. Aber wir ahnden das grundsätzlich mit einem indirekten Freistoß, aus dem ein Tor bekanntlich nicht direkt erzielt werden kann. So. Und dann schaffen wir begründete Ausnahmen. Mein Vorschlag war Ausnahme 1. Der Ball wäre ohne das Handspiel glasklar ins Tor gegangen. Da wäre mein Vorschlag, der natürlich mit dem Regelwerk überhaupt nicht zu vereinbaren ist momentan, technisches Tor. Gibt's im Fußball bekanntlich nicht, aber man sagt, der geht rein und der macht ein Handspiel, dann wird einfach auf Tor entschieden. Zweite also Ausnahme. Handspiel
als wenn der Ball aufs Tor geht und der Verteidiger.
Genau.
Kennen wir von früher, ja.
Wenn man nachweisen kann, ohne das Handspiel wäre der Ball glasklar ins Tor gegangen, der Torwart hätte keine Abwehrchance mehr gehabt, auch kein anderer Spieler, technisches Tor. Zweite Ausnahme, das ist die Verhinderung einer klaren und offensichtlichen Torchance durch das Handspiel. Das ist natürlich Graubereich auch zum Teil, dann Strafstoß und kein indirekter Freistoß. Ausnahme 3, wenn nach Meinung des Schiedsrichters ein Spieler gezielt angeschossen wird, also dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt klar und deutlich so, dass er dem den Ball an die Hand oder an den Arm schießt, der womöglich noch hinter dem Rücken verschränkt ist, um einen Freistoß zu provozieren in günstiger Position, dann geht es weiter. Man sieht sofort, da ist auch Graubereich dabei. Ich glaube, er wäre kleiner. Der indirekte Freistoß wäre eine maßvollere Spielfortsetzung. Viele sagen ja jetzt, wenn man für zweifelhafte Handspiele irgendwo an der Strafraumkante einen Strafstoß gibt, steht das in keinem Verhältnis mehr zu dem, was da eigentlich passiert ist. Deswegen meine ich, vielleicht wäre das eine Option. Ich weiß sehr wohl, dass das auch nicht der ganz große Wurf wäre. Aber der Gedanke ist eben, warum setzen wir nicht an der Spielfortsetzung an? Warum schaffen wir nicht definierte Ausnahmen? Warum reduzieren wir da nicht den Graubereich? Haben sich viele positiv zu geäußert, aber nochmal, das wäre natürlich auf der Grundlage des aktuellen Regelwerks nicht zu machen.
Ja, und wenn man jetzt abschließend sagt, ich meine, ich denke jetzt trotzdem gerade Strafraumkante klassisch, also das ist ja so ein Red Bull Salzburg-Move. Ich weiß nicht, ob es Leipzig auch macht, aber wahrscheinlich. Ich gebe eine scharfe, flache Hereingabe Richtung Fünfer und hoffe, dass der Ball irgendwo hingeht. Der Verteidiger rutscht rein, spielt direkt an der 16er Kante nah am, also da gibt es einen Elfmeter, da bin ich voll dabei. Andererseits wird einer aus 3 Metern angeschossen, es gibt keinen Elfmeter. Ich glaube, dass dieses Handspiel, das werden Sie wahrscheinlich in 10 Jahren noch nicht im Griff haben. Was aber vielleicht die Frage ist, was könnte nun abschließend dieses Fairness-Level, abgesehen von technischen Hilfsmitteln, erhöhen? Wir haben in England Profi-Schiedsrichter, das ist meiner Meinung nach eine Sache. Oder muss ich vielleicht auch die Anzahl der Hauptschiedsrichter erhöhen, dass dann 2 am Feld herumlaufen? Also wären das so 2 Möglichkeiten, wenn ich sage, okay, damit könnte es fairer ablaufen?
Schwierig, müsste man sehen, was ein Test ergäbe. Profischiedsrichter, wie du gesagt hast, gibt es in England. Trotzdem gibt es da auch Riesendiskussionen, insbesondere um das Thema Videoassistent. Die sind sogar noch, nach meinem Empfinden, deutlich heftiger, als wir die in Deutschland haben, trotz Profischiedsrichtern. Gibt vielleicht auch andere Dinge, die dafür und dagegen sprechen, aber mit dem Blick auf den Fairness-Gedanken würde ich es dabei erstmal bewenden lassen. Ansonsten 2 Schiedsrichter, natürlich, wie im Handball, die sehen einerseits mehr, sind dann auch gleichberechtigt, hätten ihre jeweilige Hälfte abzudecken. Andererseits, wenn es ja darum geht, Fehler zu minimieren und wir einen Videoassistenten haben, der die Möglichkeit hat, zig Kameraeinstellungen zu nutzen und es trotzdem weiter Diskussionen gibt, frage ich mich halt, inwieweit das zu verändern wäre mit einem Hauptschiedsrichter mehr. Ob man dann halt sagt, gut, jetzt haben wir zwei, aber trotzdem wird es auch dann immer wieder Entscheidungen, immer Messenspielraum geben. Man sagt, das kann man so entscheiden, aber auch anders. Also die Unzufriedenheiten würden, glaube ich, bleiben, egal wie viele Leute da auf dem Feld letztlich eingesetzt werden. Insofern, also die optimale, ultimative Lösung habe ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also, dass ich glaube, dass zum einen eine gewisse Fehlerkultur notwendig wäre, auch mehr Verständnis natürlich für das Amt des Schiedsrichters. Das versuchen wir mit Colinas Erben ja auch zu bewirken. Das ist tatsächlich schwer genug. Zweitens tatsächlich mehr Transparenz. Ich merke ja schon auch in unserer Arbeit, dort, wo man Dinge erklärt und versucht, sie begreiflich zu machen, wächst vielleicht die Regelkenntnis und wächst auch das Verständnis für die Unparteiischen. Ich glaube, dass man viel daran investieren sollte, auch sowas nachzubereiten, begreiflich zu machen, aufzuklären, sich wirklich transparent zu zeigen. Das trägt vielleicht auch zu einer besseren Fehlerkultur bei und auch mal zu der Akzeptanz, dass es eben Ermessensspielräume gibt, in denen nicht immer nur eine Entscheidung möglich ist und man auch mal akzeptieren muss, dass eine getroffen wird, die einem nicht passt.
Ich glaube, das ist für unseren Podcast ein super Schlusswort. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Nochmals für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
Minuten FM.